Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEJ Remsmoor.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Wir kommen so langsam zum Ende unserer Predigtreihe und damit immer mehr ins Zentrum der 10 Gebote. Ihr erinnert euch noch an die Übersicht. Wir haben uns so langsam von außen nach innen weiter vorgearbeitet von den 10 Geboten, sind erst auf dem äußeren Rahmen gewesen, wo es um den Respekt gegenüber Gott und dem Nachbarn geht, dann die Beziehungen, also auch was für Worte wählen wir, was richtet man vielleicht auch damit an, was ist da wichtig, dann auch meine Arbeit und jetzt sind wir im Kreis der Familie. Letzte Woche haben wir uns schon den quasi vertikalen Abschnitt angeguckt und jetzt gucken wir uns nochmal den horizontalen Abschnitt an. Also einmal Vater, Mutter ehren und jetzt kommt das Gebot für die Ehe. Und bevor wir in den letzten Wochen da schon begonnen haben, da haben wir uns schon verschiedenes auch dazu angeguckt. Und jetzt kommt eben dieses Gebot, die Ehe nicht zu brechen. Wir alle haben da ganz unterschiedliche Blickpunkte, von denen wir auf das Thema gucken. Manche haben vielleicht konkrete Menschen oder Situationen im Blick, wenn es um das Thema Ehebruch geht. Andere haben selbst Brüche in ihrem eigenen Leben erlebt. Vielleicht haben die Eltern sich scheiden lassen oder man hat selbst Brüche in seiner Ehe erlebt. Wieder andere sind vielleicht Single oder haben scheinbar gar nicht viel mit dem Gebot zu tun. Und wieder andere sind vielleicht weit weg von dieser Lebenswelt, weil sie noch viel zu jung sind oder so. Ich stelle heute Morgen die These auf, dass das Gebot auf verschiedenen Ebenen mit uns allen zu tun hat. Egal, ob du Single oder in einer Ehe, geschieden oder verwitwet bist, dieses Gebot hat mit uns allen etwas zu tun. Aber vorher schauen wir uns einmal den Kontext an, in dem das Gebot geschrieben wurde. Zur Zeit des Alten Testaments wurden Ehen nicht geschlossen, um eine neue Familie zu gründen, wie wir es heute sagen, sondern sie standen ausschließlich im Dienst der Erhaltung und Weiterführung der Sippe des Mannes. Folgerichtig erwählten und erwarben die Väter für ihre Söhne die Bräute bei deren Vätern für Geld oder vergleichbare Sachwerte und von offiziellen Trauungsriten, wie wir die kennen, oder einem gegenseitigen Ja-Wort ist da an keiner Stelle die Rede. Der einzige Zweck der Ehe war die Erzeugung von Nachkommen, besonders von Söhnen. Und für die Frau bedeutete eine Ehe Versorgung, Sicherheit, Schutz in der Gesellschaft. Und so kam es dazu, dass Männer mit viel Reichtum sich auch mehrere Frauen leisten konnten. Ehebruch bedeutete in der Zeit der Erlassung des siebten Gebots nicht, dass ein Mann nicht mehrere Partnerinnen haben durfte. Und rechtlich-moralische Forderungen bezüglich der Ehe waren für Männer und Frauen sehr verschieden. Nur von Mädchen wurde voreheliche Keuschheit verlangt und absolute Treue von verlobten und verheirateten Frauen. Jeder außereheliche Geschlechtsverkehr von Frauen war Ehebruch, weil er gegen die Besitzrechte des Mannes verstieß. Männer brachen die Ehe nur, wenn sie mit Frauen anderer Männer geschlechtlich verkehrten. Männer konnten also nur fremde Ehen brechen und Frauen dagegen nur ihre eigenen. Auf Ehebruch stand damals Todesstrafe durch Steinigung. Und nur unter bestimmten Umständen war es immer schon möglich, geschieden zu werden. Die Frage ist, hat sich das irgendwie im Neuen Testament verändert? Haben sich diese Ehevorstellungen verändert? Nicht so wirklich. Wir wissen, dass es Hochzeiten gab, denn Jesus hat selbst an einer teilgenommen und dass es auch Scheidungen gab, die Jesus den Menschen unter bestimmten Voraussetzungen zugestand. Von Ehen an sich ist in den Evangelien eigentlich keine Rede, nur von Ehebruch und Ehescheidung. Und Jesus verschärft das Gebot tatsächlich sogar noch, indem er schon den begehrenden Blick auf eine fremde Frau als Ehebruch wertet. Jesus selbst war, wie Johannes der Täufer, nicht verheiratet und auch in seinem Freundeskreis waren eigentlich nur Singles. Das Einzige, wo man das weiß, ist von Petrus, der eine Schwiegermutter hatte und wahrscheinlich dementsprechend verheiratet war. Und auch Paulus war Single, also lauter Singles in der Geschichte Jesu. Und doch berichtet uns die Bibel auch von einer anderen Seite der Ehe. Wir lesen ganz am Anfang der Bibel, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen wird und sie werden sein ein Fleisch. 1. Mose 2. In Körper und Seele und Geist werden sie eins. Sie verbinden sich. Und es klingt mehr als nur nach Pflichterfüllung und Lebenserhalt. Und dann wäre noch das Hohelied der Liebe. Wir haben eben einen kleinen Ausschnitt gehört. Ein recht schön, viel ist auch verwirrend. Ein biblisches Buch, wo es von vorne bis hinten um das Begehren eines Mannes und einer Frau nacheinander geht. Sie verzehren sich vor Liebe und Lust nacheinander und können die Hochzeitsnacht und ihre Ehe kaum abwarten. In für damals wunderschönen, für uns sehr verwirrenden Bildern beschreiben die beiden sich abwechselnd gegenseitig ein einziges Gedicht über die Liebe. Du hast es eben genannt, eine Ode an die Liebe. Alles andere als Pflichterfüllung und Lebenserhalt. Und dann wäre da eben noch der Vergleich von Gottes Bund mit den Menschen als Vergleich zur Ehe. Aber dazu später mehr. Wir sehen, einerseits berichtet uns die Bibel von der Lebenswelt der Menschen, in der die Ehe vor allem der Fortpflanzung und Lebenssicherung diente. Und andererseits malt sie uns ein wunderschönes Bild über die Liebe, in dem sich Gottes Liebe zu den Menschen und seinem Bund mit den Menschen abzeichnet. Ein tiefer Wunsch, den Gott in den Menschen gelegt hat. Den mit der Liebe und den mit Gott. Unsere Predigtreihe heißt ja Safe Space, die 10 Gebote als Schutzraum. Und ganz konkret schuf das Gebot in seiner Lebenswelt einen Schutzraum für die Frau, deren Leben und Ehre davon abhing, dass ihr Mann gut für sie sorgte. Ging eine Frau fremd, verlor sie ihre Lebensabsicherung. Und ging ein Mann fremd, verlor die betrogene Frau ihre Lebensabsicherung. Und das ist heute nicht mehr so. Auch als Singlefrau kann man gut leben. Und doch liegt in diesem Gebot ein Schatz, den es sich lohnt zu entdecken und ein Schutzraum, den Gott uns da anbietet. Gucken wir uns mal den ersten Punkt an. Ich und der oder die. Jesus greift das 7. Gebot später in der Bergpredigt auf, wir haben es eben schon gehört, und schreibt in Matthäus 5, Vers 27, lesen wir das, ihr habt gehört, dass das gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man, Moment Jesus, jetzt wird es wirklich schwierig. Denn sind wir mal ehrlich, wir alle, egal ob Single oder nicht, sind schon einmal in die Situation gekommen, in der wir jemanden attraktiv fanden. Man sieht jemanden vielleicht auf der Straße, im Büro, im Fitnessstudio, beim Einkaufen und denkt, wow. Und das Problem beginnt nicht damit, dass wir Schönheit wahrnehmen. Gott hat Menschen schön geschaffen. Das Problem beginnt an einer anderen Stelle, bei der Entscheidung, was wir mit diesem Moment machen. Es gibt diesen kurzen Augenblick, in dem wir merken, da passiert gerade etwas in mir. Und dann gibt es eine Entscheidung. Schaue ich nochmal hin? Bleibe ich in dem Gedanken? Male ich mir was aus? Oder ich entscheide mich bewusst, nein, dieser Gedanke gehört nicht in mein Herz. Jesus verlegt dieses Gebot also nicht auf die Ebene der Handlung, sondern auf die Ebene des Herzens. Und das klingt erstmal nach einer Verschärfung, aber eigentlich schützt Jesus damit etwas so, so Wertvolles. Denn Beziehungen zerbrechen selten plötzlich, sie zerbrechen selten mit einem großen Knall. Meistens beginnt das schon früher mit kleinen Gedanken, kleinen Fantasien, kleinen Vergleichen, mit dem Gedanken, wie wäre es vielleicht mit der Person. Und plötzlich entsteht innerlich ein Raum, in dem jemand anderes einen Platz bekommt, der eigentlich jemand anderem gehört. Jesus sagt, achte auf dein Herz. Nicht, weil Gott dich kontrollieren will, sondern weil Gott dein Herz schützen will. Die 10 Gebote sind kein moralischer Hochsicherheitstrakt, sie sind ein Schutzraum. Und dieser Schutzraum beginnt im Herzen. Denn unser Herz ist der Ort, an dem Beziehungen wachsen. aber auch der Ort, an dem sie langsam kaputt gehen können. Darum lädt Jesus uns ein, aufmerksam zu leben, nicht die ganze Zeit voll Angst, bloß etwas falsch zu machen, sondern bewusst und zu merken, hier beginnt gerade was, das meiner Beziehung, meiner Ehe oder auch meiner inneren Integrität schaden könnte. Und dann eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht kennst du das, man merkt innerlich, dass man gerade in eine Richtung denkt oder schaut, die nicht gut ist. Und dann gibt es diesen Moment, in dem man innerlich denkt, stopp. Und das ist kein moralischer Reflex, das ist ein Akt der Liebe gegenüber dem Menschen, mit dem ich verbunden bin, aber auch ein Akt der Liebe gegenüber mir selbst. Denn jede Beziehung lebt davon, dass wir sie schützen. Nicht erst, wenn sie schon brennt, sondern viel früher. Und genau deshalb gibt Gott uns dieses Gebot, nicht um uns irgendwie einzuengen, sondern um einen Raum zu schaffen, in dem Vertrauen wachsen kann. Der zweite Punkt, die und ich. Es gibt eine Geschichte im Johannesevangelium, die dieses Thema nochmal aus einer ganz anderen Perspektive beleuchtet. Die Geschichte von der Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wird. Die religiösen Lehrer schleppen eine Frau zu Jesus und sagen, diese Frau ist beim Ehebruch ertappt worden. Das Gesetz sagt, sie muss gesteinigt werden. Was sagst du jetzt, Jesus? Und das ist eine Falle, denn wenn Jesus sagt, lass sie gehen, dann widerspricht er dem Gesetz. Wenn er sagt, steinigt sie, dann widerspricht er seiner Botschaft der Barmherzigkeit. Und Jesus reagiert ganz anders. Er bückt sich, schreibt etwas in den Sand und wir wissen bis heute nicht, was er da geschrieben hat. Und es wird das Erste sein, was ich frage, wenn ich im Himmel bin. Dann richtet er sich auf und sagt diesen berühmten Satz. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und plötzlich passiert was. Die Steine bleiben liegen. Einer nach dem anderen geht. Am Ende steht nur noch die Frau und Jesus da. Und Jesus sagt zu ihr, hat dich niemand verurteilt? Und sie sagt, niemand, Herr. Und Jesus sagt, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und was mich an dieser Geschichte immer wieder berührt, ist eine Frage, wo ist eigentlich der Mann? Wenn sie beim Ehebruch ertappt wird, müsste ja auch ein Mann beteiligt gewesen sein. Aber er steht nicht dort. Die ganze Schuld liegt auf der Frau und das war typisch für die damalige Gesellschaft. Aber vielleicht kennen wir auch das heute noch, wie schnell wir urteilen, wie schnell wir sagen, wie kann man nur? Wie kann er das tun? Wie kann sie das tun? Aber meistens kennen wir die ganze Geschichte gar nicht. Auch hier in der Geschichte wissen wir nicht, was passiert ist. Wir wissen nicht, was passiert ist bei den Personen in dieser Situation. Wir wissen nicht, ob die Frau nur Opfer des Betrugs wurde oder ob sie aktiv schuld war. Wir wissen nicht, ob der Mann es beabsichtigt hat oder nicht. Wir kennen nicht die Einsamkeit, die Konflikte, die Verletzungen, die langen Prozesse davor. Und es macht Ehebruch nicht richtig. Aber es erinnert uns daran, Menschen sind kompliziert und Beziehungen sind wahrscheinlich noch viel komplizierter. Und deshalb begegnet Jesus dieser Frau mit etwas Überraschendem, mit Wahrheit und Gnade gleichzeitig. Er sagt nicht, alles halb so schlimm. Er sagt, sündige nicht mehr. Aber er sagt auch, ich verurteile dich nicht. Das ist der Schutzraum Gottes. Ein Raum, in dem er Wahrheit aussprechen darf. Ansprechen darf, aber ohne jegliche Zerstörung und in purer Liebe. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du in der Geschichte stehst, aber ich sehe mich viel zu oft in meinem Leben mit dem Stein in der Hand. Ich bin nicht besser als die Ehebrecherin. Und ich muss mir eingestehen, dass ich erstmal die Steine am Kreuz ablegen muss, die ich selbst trage. Ich habe kein Recht darauf, sie auf andere zu richten. Und vielleicht bist du heute hier und dieses Thema berührt etwas in deiner Geschichte. Vielleicht hast du selbst Untreue erlebt. Vielleicht bist du betrogen worden. Vielleicht hast du selbst jemanden verletzt. paar Mal zu viel geguckt. Vielleicht kennst du jemanden, dem das passiert ist. Oder vielleicht trägst du einfach diese Sehnsucht nach einer Beziehung in deinem Herzen und merkst, wie kompliziert dieses Thema sein kann. Dann ist die Geschichte eine Einladung. Nicht zuerst zur Anklage, sondern in die Begegnung mit Jesus, der die Wahrheit sieht und trotzdem bleibt. Der dritte Punkt. Gott und wir. Und damit kommen wir nochmal auf eine viel tiefere Ebene dieses Gebots. Denn die Bibel benutzt die Ehe immer wieder als Bild für den Bund zwischen Gott und den Menschen. Gott beschreibt seine Beziehung zu Israel immer wieder wie eine Ehe. Eine Beziehung voller Liebe, aber auch voller Verletzungen. Im Alten Testament klagt Gott manchmal fast verzweifelt darüber, dass sein Volk ihm untreu geworden ist, immer und immer und immer wieder. Dass sie anderen Göttern nachlaufen, dass sie Vertrauen woanders draufsetzen. Und die Propheten nennen es zu Genüge sogar Ehebruch. Und trotzdem gibt Gott den Bund nicht auf. Er sagt nicht irgendwann, jetzt reicht's, sondern er bleibt. Er wirbt weiter um sein Volk und er sucht immer wieder die Nähe. Und im Neuen Testament wird dieses Bild nochmal aufgenommen. Die Gemeinde wird als Braut Christi beschrieben. Wir lesen in Epheser 5, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Eine Beziehung, ein Bund, ein Versprechen. Und das bedeutet was sehr Tröstliches, denn wenn wir ehrlich sind, dann erleben wir alle in unserem Leben Brüche. Manche erleben Brüche in ihrer Ehe, andere erleben Brüche in Beziehungen, andere erleben Brüche in ihrer Sehnsucht nach einer Beziehung und manche erleben Brüche, weil sie selbst Fehler gemacht haben. Aber Gottes Bund mit uns funktioniert anders als unsere menschlichen Beziehungen. Er zerbricht nicht an unserem Versagen, er bleibt bestehen. Und es bedeutet nicht, dass unser Handeln egal ist. Aber es bedeutet, unsere Geschichte endet nicht mit unserem Scheitern. Der Schutzraum Gottes ist größer als unsere Fehler. Und vielleicht bist du heute hier und denkst bei diesem Gebot zuerst an etwas Schmerzhaftes. Vielleicht an eine Beziehung, die zerbrochen ist. Vielleicht an eine Entscheidung, die du heute bereust. Vielleicht an eine Sehnsucht, die sich nicht erfüllt hat. Dann ist die Predigt keine Moralpredigt, dann ist sie eine Einladung. Eine Einladung in den Schutzraum Gottes. Dorthin, wo wir ehrlich sein dürfen. Wo wir sagen dürfen, ja, ich habe Fehler gemacht. Ja, ich habe Verletzungen erlebt. Ich trage diese Sehnsucht in mir. Und wo wir gleichzeitig hören dürfen, du bist nicht verloren, ich gebe dich nicht auf. Und über allem steht dieser größere Rahmen, der Bund Gottes mit uns. Ein Bund, der nicht zerbricht, wenn wir scheitern. Ein Bund, in dem Gott treu bleibt, auch wenn wir untreu waren. Und das bedeutet, es gibt bei Gott einen Raum, in dem wir mit unseren Geschichten kommen dürfen, mit unseren Fragen, mit unseren Verletzungen, mit unserer Schuld. Ein Raum, in dem wir Trost finden können, wenn Beziehungen zerbrochen sind. Ein Raum, in dem wir Vergebung finden können, wenn wir selbst etwas kaputt gemacht haben. Ein Raum, in dem wir unsere Steine fallen lassen dürfen, die wir auf andere gerichtet haben, obwohl wir selbst nicht besser sind. Und vielleicht ist das eigentlich der eigentliche Schutzraum dieses Gebots, dass wir lernen, unsere Beziehung ernst zu nehmen, dass wir lernen, über andere nicht vorschnell zu urteilen und dass wir wissen dürfen, bei Gott gibt es immer einen Ort, an dem wir zurückkommen dürfen. Ein Ort der Gnade, ein Ort der Vergebung, ein Ort, an dem Gottes Treue größer ist als alles andere, was in unserem Leben zerbrochen ist.
Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter feg-remsmoor.de. Predigtnachklang, der Predigtpodcast der FEG.